Wir gehen Vers für Vers durch die Bibel, das Neue Testament, sonntagmorgens, und wir sind im Johannesevangelium im Kapitel 4 heute Morgen. Wer von euch ist direkt oder indirekt betroffen von Scheidung? Wahrscheinlich einige von uns, entweder direkt, dass schon mal geschieden worden seid, oder dass die Eltern sich haben scheiden lassen, oder Geschwister oder Kinder. Wissen, jede zweite bis dritte Ehe wird geschieden in unserem Land. Und das ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die es gibt im Leben. Es ist eigentlich wie wenn du einen Teil von dir abschneidest. Und ich habe hier eine Zusammenfassung von verschiedenen Studien der aktuellen Scheidungsforschung. Das ist ein Artikel von 2004. Ich lese euch den mal vor, als Einleitung für unsere Bibelstelle heute, dass wir ein bisschen Hintergrund auch haben über die Person, die wir da treffen werden. Nach der Scheidung empfinden viele Geschiedene weiterhin Schmerz, Selbstmitleid, Verzweiflung, Angst, Schuldgefühle oder Reue. Sie erleben sich als Versager, leiden unter Depressionen und abruptem Stimmungswechsel, fühlen sich einsam, entfremdet, desorientiert, hilflos und unsicher. Oft führt ihr emotionaler Zustand zu Konzentrationsstörungen, ständiger Müdigkeit, Erschöpfung, Rückgang der Leistungsfähigkeit, psychosomatischen Störungen oder Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Beim verlassenen Partner sind diese Scheidungsprobleme zumeist weiterhin etwas stärker ausgeprägt. Auch der nicht sorgeberechtigte Elternteil mag weiter unter dem Verlust der Kinder leiden. Selbst 10 Jahre nach der Trennung wurde bei einer Längsschnittuntersuchung über 52 Scheidungsfamilien festgestellt, dass ein Viertel der Mütter und ein Fünftel der Väter ihr Leben noch nicht wieder in den Griff bekommen hatten und stark von der emotionalen Unterstützung ihrer Kinder abhängig waren. Generell erschien das Leben nach der Scheidung in der Rückschau vielen schwieriger als erwartet. Besonders viele ältere Personen, die sich nach langen Ehejahren scheiden ließen, waren einsam und unglücklich. Sie sahen mit Angst in die Zukunft. Nur etwa die Hälfte der Befragten waren mit ihrem derzeitigen Leben zufrieden. Nach diesen Forschungsergebnissen dürfte es nicht überraschen, dass Geschiedene in psychiatrischen Kliniken überrepräsentiert sind und auch häufiger ambulant behandelt werden. Sie leiden öfter unter psychischen Störungen, vor allem Frauen, oder Alkoholismus und unternehmen häufiger Selbstmordversuche. Eine Folge von Scheidung sind psychische und körperliche Krankheiten in Form von Depressionen, Lebensunlust, Ängsten, sogar Suizidgefahr. Auch überrascht nicht, dass viele Geschiedene im Nachhinein die Scheidung als einen Fehler bezeichnen. Bei einer Befragung von 210 Geschiedenen gaben fast 30% an, dass die Entscheidung eines der tragischen Ereignisse sei, die einem Menschen zustößen können. Die Hoffnung, das Glück in einer zweiten Ehe zu finden, erweist sich meist als trügerisch. Zu den normalen Belastungen und Konflikten einer Partnerschaft kommen in der Zweitehe die Konflikte, die sich durch Unterhaltszahlungen und Kinder aus erster Ehe ergeben. Aufgrund der erhöhten Belastungen ist das Führen einer Zweitehe sehr erschwert. Die Scheidungsrate liegt bei 85%. Die Hoffnung, durch Scheidung allen Schmerzen und Problemen zu entrinnen und das Glück mit einem anderen Partner zu finden, ist nur dann begründet, wenn man sich ernsthaft mit sich selbst und seinen falschen Einstellungen auseinandersetzt und sich die Fähigkeiten aneignet, die nötig sind, um eine Ehe erfolgreich zu führen. Dies kann man allerdings genauso gut mit dem Partner tun, mit dem man verheiratet ist. Der Tod ist nicht so schlimm wie eine Scheidung. Makabre Worte des 19-jährigen Paul, eines Sohnes getrennter Eltern, aufgezeichnet von Annecke, Knapp, Peters in ihrer Langzeitstudie. Psychologen können bestätigen, dass beim Tod des Vaters oder der Mutter die Folgen für die Entwicklung eines Kindes in der Regel weniger schlimm sind als beim Fortgang eines Erzeugers. Echte Halbwaisen sind in der Lage, sich mit dem unwiderruflichen Schicksalsschlag abzufinden und Gegenkräfte zu entwickeln. Scheidungskinder hingegen vermögen nicht wirklich zu begreifen, dass das geliebte Wesen noch existiert, aber den Kontakt abbricht oder stark reduziert. Von Bedeutung ist also weniger, dass ein Elternteil fehlt, sondern warum er fehlt. Die Folgen von Scheidung sind für die betroffenen Kinder verheerend. Für die Kinder ist eine Scheidung mindestens so schmerzhaft wie für die Eltern. 39% aller Scheidungskinder sind emotional dermaßen beeinträchtigt, dass sie die Klasse wiederholen müssen. Sie leiden unter dem Verlust des weggezogenen Elternteils und unter der emotionalen und berufsbedingten Abwesenheit des sie betreuenden Elternteils. Kinder aus Scheidungsfamilien entwickeln häufig Schuldgefühle und verlieren an Selbstwertgefühl. Sie erleben die der Scheidung vorausgehende emotionale elterliche Spannungen, Streitigkeiten von aggressivem Schweigen bis zur Gewaltanwendung vor und nach der Scheidung. Dies führt bei Kindern schon im Vorfeld der Scheidung zu emotionalen Spannungen und Existenzängsten, zu Regression, Aggression, zunehmender Orientierungs- und Haltlosigkeit und seelische und körperliche Krankheiten. So viel nur ein kurzer Auszug aus einem Artikel über die Scheidungsforschung. Also wir könnten sagen, Scheidung ist sicher ein Horror für alle Beteiligten. Und was ich an Jesus so sehr schätze, ist, dass er ein Herz hat, besonders für die kaputten und verletzten Menschen, die sich verrannt haben in ihrem Leben. Im Kapitel 3 haben wir gesehen, wie Jesus sich nach Nikodemus ausgestreckt hat. Es war ein gerechter, angesehener, wohlhabender, religiöser Mensch der Oberschicht. Und der hat nicht die Erfüllung gefunden in seiner Religion. Er hat gewusst, dass er nicht so gut ist, wie die Leute von ihm denken. Er hat gespürt, dass ihm was fehlt. Und Jesus spricht zu diesem religiösen Mann und sagt, du musst neu geboren werden, du musst geistlich geboren werden. Das ist das Problem. Religion, Religiosität allein bringt es nicht. Du musst geistlich geboren werden. Und wie kann das geschehen? Durch Schauen auf Glauben, Schauen im Glauben auf Jesus, auf das Kreuz, auf das, was er am Kreuz für uns getan hat. Also Jesus ist für die selbstgerechten Religiösen gekommen, aber heute werden wir sehen, Jesus ist auch für die kaputten Leute gekommen, für die ganz krassen Sünder, wenn man so sagen wollen. Lukas 19, Vers 10 heißt es, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. So hat Jesus selbst seine Mission beschrieben. Heute haben wir wieder so eine wunderbare Begegnung, die wir im Johannesevangelium öfter finden, wo Jesus als Sucher einem verlorenen Menschen nachgeht, und zwar eine persönliche Begegnung, so eine persönliche Begegnung von Jesus mit einem Menschen. Und dieser Mensch, den wir heute sehen werden, der ist so das krasse Gegenteil von dem, was Nikodemus war. War kein moralischer Mensch, ist eine Frau. Wisst, Frauen waren von Natur aus benachteiligt in der damaligen Gesellschaft. Sie ist eine Samariterin. Juden haben die Samariter gehasst eigentlich. Eine Frau, die 5-mal geschieden war. Und nach der Einleitung können wir uns nur vorstellen, wie verletzt diese Frau war. Ich meine, die hat damals in der Gesellschaft alles abgekriegt. Ich denke, heute ist es wahrscheinlich eher so, dass die Mutter ein bisschen bevorteilt wird von der Gesetzeslage, dass die Kinder eher der Mutter zugesprochen wurden. Aber damals in der Gesellschaft war die Frau und die Kinder eigentlich mehr oder weniger das Eigentum des Vaters. Das heißt, wenn diese Frau Kinder hatte, hat sie alle ihre Kinder verloren und den Kontakt zu ihnen. Sie war sozial isoliert, wie man noch sehen werden, und auch materiell und finanziell war es eine absolute Katastrophe in der damaligen Gesellschaft. Und dazu kommt dann der Schmerz und das Drama von 5 zerbrochenen Beziehungen. Wird uns hier nicht gesagt, warum sie geschieden worden ist und wer die Scheidung angeleiert hat, sie oder ihre Männer. Was wir wissen, kulturell gesehen, ist, dass es für die Männer viel einfacher war, eine Scheidung auszusprechen. Wissen nicht, ob die Frau eine schwierige Person war, bei der es niemand ausgehalten hat, oder ob sie vielleicht einfach nicht mehr so attraktiv war wie früher, nachdem sie die Kinder bekommen hat und sie älter geworden ist. Wissen nicht, ob sie vielleicht diejenige war, die nicht treu war, oder vielleicht waren es die Männer, dass die Männer eine jüngere oder eine attraktivere gefunden haben und vielleicht sind die Männer ihr untreu geworden. Oder vielleicht wurde sie misshandelt von ihren Ehemännern und ausgenutzt und gebraucht, so als Haushälterin und Sexsklavin, wie damals die Rolle der Frau auch oft war. Wir haben uns nicht viele Details gesagt. Aber was wir wissen von dieser Frau ist, dass sie 5 Dramen erlebt hat in ihrem Leben. 5-mal wollten Männer sie heiraten und 5-mal ist sie abgelehnt worden. Oder sie war so unglücklich, dass sie raus wollte. Oder vielleicht ist der eine oder andere Mann gestorben. Ist eine Möglichkeit, wird hier nicht gesagt, dass sie Witwe ist. Ich denke eher nicht. Was wir wissen, ist, dass kein Mensch sich Scheidung wünscht. Kein Mensch sagt, oh, das ist was, was ich einmal erleben sollte. 5-mal ist sie enttäuscht worden. 5-mal ist ihr Herz gebrochen worden. Und ich bin sicher, sie hat irgendwann angefangen, sich selbst zu hinterfragen und zu fragen, hey, was ist eigentlich falsch mit mir? Was stimmt da nicht bei mir? Hat sich vielleicht schmutzig und wertlos und ungewollt gefühlt. Und was wir auch sicher wissen über diese Frau ist, dass sie am Ende die Institution Ehe prinzipiell aufgegeben hat. Und sie hat einfach in einer außerehelichen Beziehung mit einem Mann zusammengelebt. Oder ich weiß nicht, ob sie zusammengelebt hat. Vielleicht war es eine Ehebruchbeziehung. Vielleicht war der Mann verheiratet, wissen wir nicht. Wird uns auch nicht gesagt. Auf jeden Fall war es nicht koscher, wie sie gelebt hat. Sie hat hier bewusst in Sünde gelebt, war an dem Punkt, wo er eigentlich alles egal war. Also hier ist sie in ihrer 6. Beziehung und diesmal ist es noch schlimmer als die 5 Beziehungen vorher. Diesmal hat sie einen Typen, der keine Hingabe an sie machen wollte, der sie im Prinzip eigentlich nur ausnutzt, der ihren Körper, ihre Dienste beansprucht, aber der sich nicht binden will an sie, der kein Commitment machen will. Und vielleicht ist hier auch so ein Punkt, wo sie auch Bindungsängste hat und sie sagt, oh, ich will nicht noch eine 6. Scheidung erleben. Vielleicht war sie ein williges Opfer. Und wieder, wir wissen nicht, warum diese Frau an diesem Punkt gelandet ist. Wir wissen nicht, ob sie so ein Flittchen war, die Erfüllung in einer Beziehung mit einem Mann gesucht hat und weil sie es nicht gefunden hat, mit dem ersten Mann ist sie weitergegangen zum 2. und zum 3. und zum 4. und zum 5. und zum 6. weil sie den Durst ihres Herzens durch Beziehung stillen wollte und es hat nicht so funktioniert und sie ist von einem zum nächsten gelaufen, wie so viele das tun. Oder ob sie vielleicht ein Opfer war von den Männern, die ihren Durst bei ihr stillen wollten und in ihr nicht gefunden haben, was sie gesucht haben und sie immer wieder sitzen lassen haben und fallen lassen haben, wie eine heiße Kartoffel. Wie auch immer das war, was wir wissen ist, dass ihre Träume sich aufgelöst haben, dass ihre Hoffnung tot war. Wir können uns vorstellen, dass wir hier mit einer Frau zu tun haben, die eine Riesenwunde in ihrem Herzen hatte, einen Riesendurst im Herzen, die unendlich einsam war. Eine Frau, die ausgebrannt war. die sich's irgendwie nicht mehr leisten konnte, überhaupt noch zu fühlen. Die hat irgendwie einfach nur so dahin vegetiert und sie hat ein hartes Herz. Sie steckte fest in diesem Kreislauf der Sünde und hat sich immer mehr selbst zerstört. Irgendwie hat sie versucht, so ihre täglichen Pflichten noch hinzukriegen. Wasser holen zum Beispiel, das war so eine Pflicht der Frauen damals. Hat ihr Leben irgendwie so abgespult. Aber die Frau war eigentlich am Ende. Ich denke, die war so tot, dass sie nichts mehr gespürt hat. Und Liebe war für sie ein leeres Wort. Es war nur noch so eine Nutzensgemeinschaft, in der sie war mit diesem Typen. Vielleicht sollte man besser sagen, eine Ausnutzensgemeinschaft. Er hat sie gebraucht, sie hat ihn gebraucht irgendwie. Ging nur mal darum, die leiblichen Bedürfnisse zu befriedigen, irgendwo was zum Essen herzukriegen auch. War sehr oberflächlich in ihrem Leben, in ihren Beziehungen auch. Und ihr Leben war so auf die physische Existenz reduziert. Und wir werden sehen, dass es ihr sehr schwer fällt, von diesem irdischen, physischen auszubrechen und auf irgendeine höhere Ebene zu schauen. Aber Jesus liebt diese Frau und er macht sich auf den Weg, um sie zu suchen. Im Vers 4 lesen wir, wir haben ja letzte Woche schon diese ganzen Stellen gelesen, Vers 4 lesen wir, er musste aber durch Samaria ziehen. Jesus musste nicht durch Samaria ziehen, die meisten Juden sind außen rumgezogen, haben Bogen um Samaria gemacht, wie wir letztes Mal besprochen haben. Also es waren keine äußeren Zwänge, die Jesus dazu getrieben haben, sondern Jesus musste durch Samaria ziehen, weil er eine Verabredung hatte mit dieser Frau. Sie wusste noch nichts davon, aber er hat diese Frau gesucht. Er wollte sich nach dieser einsamen Frau ausstrecken. Das ist Jesus. Und egal, wie weit du dich entfernt hast in deinem Herzen von Gott und deinem Leben, von seinem Leben und wie sehr du dich in Sünde verstrickt hast und wie tot du bist und ausgebrannt du bist und kaputt du bist, Jesus kennt dich und Jesus liebt dich und er weiß um dich, er weiß alles. Er kennt den Schmerz, er kennt den Hass, er kennt die Schuld und er streckt sich nach dir aus. Schau aufs Kreuz, da streckt Jesus sich nach dir aus in seiner Liebe mit offenen Armen für dich und sagt, ich liebe dich. Ich habe deine Schuld bezahlt. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Und ich habe Leben für dich. Ich habe Heil für dich. Ich habe Heilung für dich. Denk nie, dass du zu weit gegangen bist, dass Gott nichts mehr mit dir zu tun haben will. Jesus streckt sich aus nach dir, egal wie weit du dich entfernt hast. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei einem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Josef wurde begraben auf diesem Feld später. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus, nun ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle, das war ein Brunnen, nieder. Es war um die sechste Stunde. Diesen Brunnen kann man übrigens heute noch besuchen. Und der Berg Garizim, der heilige Berg der Samariter, war so in Sichtweite von diesem Brunnen. Und es war etwa um die sechste Stunde, das heißt, es war mittags. Vers 7. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Wasser holen war der Job der Frauen, aber was sehr ungewöhnlich war, an dieser Frau ist die Zeit, in der sie Wasser schöpfen gegangen ist. Normalerweise sind die Frauen früh morgens oder dann später am Abend rausgegangen an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen, wo es kühler war. Aber nicht mittags, um 12 Uhr in der schlimmsten Mittagshitze. Und es gab eigentlich auch noch einen Brunnen, der näher war als der Brunnen hier. Der war etwas außerhalb, ein Kilometer außerhalb der Stadt. Also warum, denkt ihr, kam diese Frau mittags, um Wasser zu schöpfen? Was denkt ihr? Ja, denke ich auch. Wenn wir die Vorgeschichte, den Hintergrund kennen. Ich glaube, diese Frau ist nicht so gut angekommen bei den anderen Frauen ihres Dorfes. War verschrien als unmoralische Frau. Sie war wahrscheinlich das Thema bei dem Tratsch der Frauen beim Wasserschöpfen. Und wahrscheinlich hat sie sich gedacht, bevor ich mir diese Demütigungen anhöre und mich verspotten lasse und anderen ablästern lasse über mich, dann komme ich lieber hier raus in der schlimmsten Hitze zum Mittag. Da bin ich wenigstens alleine, da muss ich mit niemandem reden, da muss ich mir das Ganze nicht geben. Und jetzt sitzt Jesus da an dem Brunnen. Und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Also Jünger konnten ihn nicht bedienen. Ich denke, er hat sie weggeschickt, weil er allein sein wollte mit der Frau. Er hatte eine Verabredung mit ihr. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern, haben wir letztes Mal besprochen. Ein Jude hätte niemals von dem Gefäß einer Samariterin getrunken. Das wäre total unkoscher gewesen. Da hätte sich der verunreinigt. Die haben sogar den Staub von ihren Füßen und vom Gewand abgeschüttelt, wenn sie irgendwie durch Samaria gelaufen sind, was sie meistens ja sowieso vermieden haben. Juden hätten nie dieselben Dinge benutzt, die ein Samariter benutzt hat. Das war wie in der Apartheid. Da gab es Gefäße für Juden und Gefäße für Samariter. Da gab es Brunnen für Juden und Brunnen für Samariter. Aber die wollten nichts miteinander zu tun haben. Für die Juden waren die Samariter unrein. Und darüber hinaus hätte ein jüdischer Rabbi auch nie mit einer Frau geredet. Auch das war nicht koscher. Aber Jesus spricht sie an, er ergreift ihr die Initiative und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Er bittet sie um was? Um einen Gefallen. Dadurch macht er sich eigentlich von ihr abhängig. Stellt sich in einem gewissen Sinn unter sie, achtet sie höher als sich selbst. Bricht das Eis mit ihr. Und die Frau ist erstaunt. Wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? War nicht normal. Jesus bricht hier alle Tabus. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kennen würdest und wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Lebendiges Wasser im damaligen Sprachgebrauch war fließendes Wasser, also Wasser aus einem Fluss oder einem Bach. Das wurde als das beste Wasser angesehen. Jesus sagt, wenn du wüsstest, wer ich bin und was ich zu geben habe, dann würdest du mich bitten um das Beste im Leben, das deinen Durst stillen kann. Und Jesus spricht zu ihr nicht über physisches Wasser, er spricht bildlich über den Heiligen Geist. Wasser wurde auch im Alten Testament schon oft als Bild für geistliche Wahrheiten gebraucht. In Johannes 7, Vers 38 hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es im Vers 39, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Also wenn wir eine Beziehung haben mit Gott durch Jesus, kommt der Heilige Geist in unser Herz und dann werden wir nicht nur Gefäße sein für diesen Heiligen Geist, die selbst voll zufrieden sind, sondern wir werden so eine Fülle haben, dass wir noch Segen übrig haben für andere, um Segen für andere zu werden. Ströme lebendigen Wassers, sagt Jesus. Also davon spricht Jesus, von der Beziehung zu Gott, von dem Heiligen Geist in ihrem Herzen, der den Durst stillen kann. Aber ähnlich wie Nikodemus im Kapitel 3, bleibt auch diese Frau an dem Äußeren hängen, an dem Physischen, an dem Materiellen. Begreift hier nicht, dass Jesus über geistliche Wahrheiten spricht. Vers 11, sie spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Brunnen war etwa 40 Meter tief. Problem war, Jesus sprach über geistliche Dinge und sie hat nur gesehen, dass er keinen Eimer hat oder kein Gefäß zu schöpfen. Konnte nicht begreifen, worüber Jesus gesprochen hat. Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Hey, dieser Brunnen, der hat hunderte Jahre unseren Durst gestillt. Du bist doch nicht größer als Jakob, der den Brunnen gegraben hat, der uns den Brunnen gab. Du kannst uns doch nicht Besseres geben. In den Augen der Frau war Jesus einfach ein Fremder ohne Eimer an einem Brunnen. Sie wusste nicht, dass er vor Jakob da war. Sie wusste nicht, dass er den ganzen Planeten geschaffen hat, auf dem der Brunnen gestanden ist. Vers 13, Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Spricht hier von ewiger Zufriedenheit, von ewigem Leben in Gemeinschaft mit Gott, von Beziehung mit ihm, von der Quelle in dir, nicht nur ein Drink, sondern eine Quelle in dir, du muss gar nicht mehr irgendwo hingehen, um befriedigt zu werden. Du hast die Quelle in dir, wenn du Gott in dir hast. Aber im Kontrast dazu sagt Jesus, jeden, der von diesem Wasser trinkt, von diesem physischen Wasser, von diesem irdischen Wasser, dem wird wieder dürsten. Und das gilt für alles Irdische. Und wenn du die Erfüllung von irdischen Dingen oder von irdischen Beziehungen erwartest, wirst du enttäuscht werden. Beziehungen, das war der Ansatz dieser Frau. Die hat die Erfüllung in ihrem Leben von Männern gesucht. Und es hat nicht so geklappt. Mit dem ersten und dann der nächste und der nächste und der nächste und der nächste und der nächste. Und es hat sie nicht befriedigt. Sie ist immer wieder durstig geworden. Und weil viele Beziehungen gehen kaputt, genau wegen diesen überzogenen Erwartungen. Dass ich von meinem Partner erwarte, er muss mich glücklich machen. Er muss Gottes Platz einnehmen, sozusagen, in meinem Leben. Hey, das kann kein Mensch ertragen, Gott spielen zu müssen. Wird nicht passieren. Manche suchen ihre Zufriedenheit an Orten. Oh Mann, wenn ich nur ein eigenes Haus hätte. Das wär's, dann wäre ich zufrieden. Also von der Wohnung ins Haus, von dem Haus in die Villa und dann noch das Wochenendhaus und das Urlaubshaus und Ferienhaus auf den Malediven. Und Mann, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich zufrieden. Und von einem Ort zum nächsten und bist wieder durstig. Befriedigt kurz, aber nicht auf Dauer. Manche versuchen, die Befriedigung durch materielles Zeug zu finden. Oh, wenn ich nur das Auto hätte, das wär's. Dann wäre ich zufrieden. Und dann kriegst du die Karre, dein Traumauto und denkst, oh geil. Und hast ein paar tolle Stunden, wenn die Autobahn runterheizt und für eine kurze Zeit ist es echt cool. Aber dann irgendwann, ein paar Tage oder eine Woche, denkst du, aber wenn jetzt der Spoiler noch dran wäre. Das wär's wirklich. Und du dürstest wieder nach mehr. Oder Mann, wenn ich nur dieses iPhone hätte. Und dann hast du das G3 und brauchst das G4 und das G5 und ich weiß gar nicht mehr, wo wir gerade sind, ob es schon ein G6 gibt. Aber es befriedigt nicht, das ist es nicht. Oh, wenn ich nur die Klamotten hätte oder die neue Frisur oder den Film angucken könnte, hey, das wäre echt geil, das würde mich echt befriedigen. Ja, ganz kurzfristig, aber bald kriecht wieder diese Leere in dein Herz und dieser Hunger nach mehr. Essen zu Weihnachten haben wir das, oh Mann, wir haben uns so voll gefressen, dass wir sagen, oh, ich werde nie wieder was essen. Ein paar Stunden später stehst du vorm Kühlschrank. Ach so. Was könnte ich mal noch reinziehen? Befriedigt nicht auf Dauer. Vielleicht ist es Ruhm oder Erfolg. Ja, schau doch mal Elvis an. Oder Marilyn, die hatte gerade, glaube ich, 100-jähriges Jubiläum oder so. Oder Kurt Cobain, Michael Jackson, Whitney Houston, letzte. Hat sie nicht glücklich gemacht, diese Menschen, die alles Geld der Welt haben und Ansehen und Ruhm und es befriedigt nicht auf Dauer. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, nee, das ist auch nicht. Du wirst wieder dürsten. Seht, wenn wir rein physische, rein materielle Wesen wären, dann könnten uns diese Dinge vielleicht befriedigen. Aber die Sache ist, wir sind geistliche Wesen. Wir sind mehr als nur Materie. Wir sind geschaffen für Beziehung mit Gott. Und deswegen werden uns diese irdischen Dinge immer wieder unbefriedigt lassen. Wir haben ein Loch in unserem Herzen in der Form von Gott. Das kann nur er füllen. Und wir Menschen rennen raus und versuchen, dieses Loch mit allen möglichen irdischen Zeug oder Beziehungen zu füllen und es funktioniert nicht. Wir werden immer wieder durstig zurückbleiben. Der Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Und auch der Psalmist kannte diese Wahrheit. Im Psalm 42, Vers 2 lesen wir, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Danach sehnt sich unser Herz. Und Jeremia klagt sein Volk an und er sagt, zweifach Böses hat mein Volk begangen. Er spricht hier für Gott. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und das lebendige Wasser verlassen und sind zu Zisternen gelaufen, haben sich ihre eigenen Religionen und Götzen und Weltanschauungen, was immer geschnitzt, ihren eigenen Lebensstil, aber das hält das Wasser nicht. Es ist wie so ein Brunnen, der ständig leer läuft. Es ist frustrierend, es ist nicht befriedigend. Seht ihr, tief im Herzen sehnen wir Menschen uns alle nach Gott, ob uns das bewusst ist oder nicht. Wir sehen uns nach Gott selbst, nicht nur, dass wir Dinge über Gott wissen, irgendwie so theoretisch, theologisch, nicht nur intellektuelles Wissen oder Gott kennen in dem Sinn, das ist nicht, worum es geht. Wir sehen uns auch nicht nach Kirchgang oder Tradition wirklich, sondern nach Gott selbst, nach Erfahrung, nach Beziehung, nach Erleben, Erlebnis mit dem lebendigen Gott. Dazu sind wir geschaffen. Er ist das Zuhause unseres Herzens, nach dem wir uns sehnen. Und wenn du heute Morgen hier bist und Gott durch Jesus noch nicht persönlich kennst, dann möchte ich dich bitten, dass du dieses Schreien, dieses hungrige Schreien deines Herzens nicht übertönst und nicht irgendwie wegschiebst und wegdiskutierst und ignorierst. Sei ehrlich zu dir selbst, mach dir nichts vor. Unser Herz hungert nach ihm, unser Herz hungert nach Gott. Und wenn du ein Christ bist und wenn du zurückgefallen bist in dieses alte Muster, dass du wieder die Erfüllung von irdischen Dingen suchst, dann kehr um zu Jesus. Lern wieder von ihm, befriedigt zu werden, in ihm zufrieden zu sein. Dieses ganze Zeug, das wird dich nie zufriedenstellen. Das ist nicht, worum es geht in unserem Leben, sondern wir sind für ihn geschaffen. Dass wir mit ihm leben und für ihn leben, das macht unser Leben reich. Vers 15, die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Ich komme nicht gern hierher. Ich hasse es, dass ich hier rausgehen muss an den Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Ich habe immer die Sorge, dass vielleicht doch irgendwo eine andere Frau noch aus dem Dorf hier sitzt und die Leute wieder anfangen zu reden und zu lästern und mich zu verletzen. Hey, das wäre wirklich toll, wenn ich keinen Durst mehr haben müsste und nicht mehr hierher kommen müsste, um zu schöpfen. Bleibt noch immer an dem Äußeren, an dem Irdischen hängen. Obwohl Jesus eigentlich schon deutlicher geredet hat und über Ewigkeit und ewiges Leben geredet hat. Aber sie schnallt es noch immer nicht. Sie sagt, Herr, gib mir dieses Wunderwasser. Und ich hätte gern gehört, mit welchem Ton sie das gesagt hat. Ob das so spaßhaft war, scherzhaft. Ich meine, da ist der Typ, der sitzt ohne Eimer am Brunnen und redet von, ich gebe dir Wasser und lebendiges Wasser und du wirst keinen Durst mehr haben. Oh ja, komm, gib mir dieses Wunderwasser. Oder ob es vielleicht sogar im sarkastischen Unterton war. Jesus will in ihr Herz vorstoßen. Sie will alles oberflächlich halten. Das ist, wie ihr Leben war. Das Problem ist, du kannst nicht von dem lebendigen Wasser trinken, wenn du dein Herz nicht aufmachst. Und so legt Jesus jetzt seinen Finger direkt in die Wunde dieser Frau. Direkt an den wunden Punkt. Direkt auf die Sünde dieser Frau. Und es ist unsere Sünde, unsere Schuld, die uns fernhält von Gott. Und Jesus tut es nicht, weil er grausam ist oder weil er diese Frau quälen will oder irgendwo drauf rumreiten will, auf dem, was sie falsch gemacht hat. Nee, er tut es als Arzt, weil er sie heilen will. Und so sagt im Vers 16, Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Hey, wenn du das so sehr hast, Wasser zu holen hier, dann hol deinen Mann. Nimm ihn mit hierher, dass er dich beschützt vor diesem Gerede und vor den Gerüchten. Und dass du nicht hier alleine mit mir, einem anderen Mann, hier rumsitzen musst und reden musst, was nicht koscher war in der damaligen Kultur. Vers 17, die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Ich denke, das muss ihr wehgetan haben. Ich habe keinen Mann. Ich habe niemanden, der sich so um mich kümmert, der so für mich da ist. Ich habe einen Liebhaber, der mich benutzt und nicht ihn, aber ich habe keinen Mann. Niemanden, der mir wirklich hingegeben ist. Ich habe keinen Mann. Gibt ihm hier eine ziemlich kurze Antwort. Hey, ich will nicht mit dir über meine Familiensituation reden. Das ist ein Thema, das ist viel zu nahe, das ist viel zu heikel, das ist viel zu persönlich, da geht man nicht hin. Ich habe keinen Mann. Und sie sagt die Wahrheit, aber lügt dabei eigentlich. Verbirgt die Wahrheit, indem sie so clever, manipulierend etwas Wahres sagt. Und wenn du dich bei sowas entdeckst, dann ist ein sicheres Zeichen, dass du auf dem Holzweg bist, dass irgendwas faul läuft in deinem Leben. Wenn du die Wahrheit verbergen musst, dann hast du irgendwo Dreck am Stecken. Johannes 3 hat Jesus gesagt, jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind, dass Gott die Ehre bekommt. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt. Und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Muss ein Schock gewesen sein für die Frau. Jesus sagte mit anderen Worten, ich kenne dich. Ich weiß alles über dich. Ich kenne deine Gegenwart, ich kenne deine Vergangenheit. Das gilt auch für uns. Jesus kennt dich. Du musst nichts verstecken vor ihm. Und wenn Jesus unsere Sünden aufdeckt, dann nicht um uns zu verdammen. Er ist nicht gekommen, uns zu verdammen, sondern uns zu retten. Er will uns zur Umkehr bewegen, dass wir unsere Sünden bekennen, dass wir unser Herz öffnen für ihn, dass wir umkehren zu ihm, uns ihm anvertrauen und uns reinwaschen lassen, uns Vergebung schenken lassen von ihm. Wahrscheinlich hat diese Frau gedacht, wenn du mich kennen würdest, dann würdest du nichts mit mir zu tun haben wollen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Jesus kannte die Frau und er ist extra für sie an diesen Brunnen gegangen in Samaria. Er hat sich nach ihr ausgestreckt, nach ihr ganz persönlich, ganz allein. Er hat sie geliebt. Es war ja nicht wirklich so, dass sie ihn gesucht hat. Er hat sie gesucht. Er hat sich nach ihr ausgestreckt. Er wollte sie als Anbeterin haben, wie wir gleich sehen werden. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Schon langsam beginnt sie ihre Augen ein bisschen zu öffnen, zu sehen, wer Jesus ist. Und dann sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten muss. Ich bin mir nicht sicher, wie diese Frage gemeint war. Ob es ehrlich war, dass sie gesagt hat, ich möchte Gott kennenlernen und möchte ihm nahe kommen, ich möchte ihn anbeten, ich weiß aber nicht genau wie. Wo ist denn der Ort, wo wir uns mit Gott treffen können? Wo ist der Ort, wo ich ein Opfer für meine Sünden darbringen kann, dass ich meine Schuld gesühnt wird? Die Samariter sagen, hier auf dem Berg Garizim, ihr Juden, ihr sagt, in Jerusalem, Tempel, wo soll ich hingehen? Hey, ich habe erkannt, du bist ein Prophet. Kannst du mir sagen, wie oder wo kann ich Gott finden? Vielleicht war es ehrlich. Aber vielleicht hat sie auch einfach nur schnell das Thema gewechselt, weil sie nicht über ihre Sünde, ihre Unzucht, ihren Ehebruch reden wollte. Ist auch eine beliebte Strategie, ne? Du redest mit Menschen über Sünde, sagen wir über die 10 Gebote. Hey, hast du schon mal gestohlen, schon mal gelogen, schon mal begehrt, schon mal Lust gehabt auf irgendjemanden, mit dem du nicht verheiratet warst, schon mal jemanden gehasst in deinem Herzen. Und die Leute sagen, ja, aber was mit der Kirche und was ist mit dem Papst und was mit dem Buschmann, der noch nie von Jesus gehört hat und Evolutionstheorie und warum gibt es verschiedene Konfessionen? So Ablenkung. Oh oh, ich will nicht über meine Schuld reden. Lass uns über irgendwas anderes reden, egal was. Das ist eine beliebte Strategie. Ich weiß nicht genau, wie die Frau das gemeint hat, ihre Frage, aber wie immer, sie ist gemeint hat, Jesus geht auf ihre Frage ein. Anbetung ist ein gutes Thema. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Wow, das waren erstaunliche Worte aus dem Mund eines Juden, oder? Für die war Jerusalem und der Tempel war doch für die alles. Hier ist ein Jude, der sagt, Ort spielt keine Rolle. Anbetung, Gemeinschaft mit Gott ist keine Frage der Geografie. Vom Tempel, vom Heiligtum. Du kannst in eine Kirche oder in einen Tempel gehen und Gott nicht anbeten. Ich habe das jahrelang getan. Hat mit Gott eigentlich gar nichts am Hut und bin einfach traditionell religiös in die Kirche gegangen. Die Bibel sagt uns, dass wir an Jesus glauben, der Tempel des Heiligen Geistes sind. Dass Gott in uns wohnen will, der Heilige Geist in uns. Und wo immer Christen zusammenkommen, da ist Gottesdienst, da ist Gott gegenwärtig. Wir Christen, wir brauchen keine Wallfahrtsorte oder heilige Orte. Es geht nicht um das Wo, es geht vielmehr um das Wen und das Wie, wenn wir über Anbetung reden. Und er sagt ja weiter, ihr betet an, was ihr nicht kennt. Hey, liebe Frau, du bist unter einem religiösen System aufgewachsen, das dich nie zu Gott führen wird. Das dich nie zur Erlösung führen wird. Und das gilt für jede menschengemachte Religion. Du musst den Weg wechseln. Und wer ist der Weg? Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also wenn du nicht auf dem Weg Jesus bist, dann musst du deinen Weg wechseln, dann bist du auf dem Holzweg. Es geht nicht um Tradition, es geht nicht um die Überlieferung der Väter, sondern es geht um den Vater. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Gott hat sich den Juden offenbart im Alten Testament und das Heil ist auch wieder eine Person, Jesus, der Messias, ist ein Jude. Und er ist der Heiland der Welt, Vers 42. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, wow, ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist auch was Radikales. Den Vater anbeten? Wow. Völlig neue Beziehung. War den Juden völlig fremd. Die hätten Gott nie ihren Vater genannt. Also wen sollen wir anbeten? Gott als unseren Vater. Und wie werden wir Kinder Gottes? Kapitel 1, Vers 12. So viele ihn, Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, denen, die aus Gott geboren sind, geistliche Geburt, wie wir im Kapitel 3 gelernt haben. Und wie müssen wir Gott, den Vater, anbeten? Jesus sagt im Geist, also wir müssen erstmal geboren sein durch den Geist und geleitet durch den Heiligen Geist und in Wahrheit, sprich in Wahrhaftigkeit, in Ehrlichkeit, in Ernsthaftigkeit, es muss echt sein. Natürlich Wahrheit, auch die Wahrheit von Gottes Wort. Du kannst ernsthaft und ehrlich einen falschen Gott anbeten. Also wir brauchen auch Gottes Wahrheit. Und nur durch die Bibel kannst du Gott kennenlernen und den Weg zu ihm kennenlernen. Vers 25, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Das war eine Erwartung, die auch die Samariter hatten. Und Jesus war nicht nur ein Prophet, wie die Frau gedacht hat, er war der Prophet, den Mose verheißen hat, der Messias. Jesus spricht zu ihr, Vers 26, ich bin's, der mit dir redet. Ist das nicht wunderschön? Jesus hat es nicht oft gesagt, lest die Evangelien. Jesus hat nicht oft direkt gesagt, ich bin der Messias, ich bin's. Aber hier, dieser kaputten, einsamen Frau, dieser Samariterin, das ist so ziemlich die einzige Person, der Jesus jemals direkt gesagt hat, ich bin's. Ich bin der Messias. Ich bin ein Heiland, ich bin ein Retter. Jesus ist der Weg. Er ist der Berg sozusagen, auf dem wir Gott anbeten können. Er ist der Treffpunkt mit Gott. Er ist das lebendige Wasser. Johannes 5, Vers 23, alle sollen den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. 1. Johannes 2, Vers 23. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer aber den Sohn bekennt, hat auch den Vater. 1. Johannes 5, Vers 11. Dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Sehr einfach, denke ich, oder? Kann jeder verstehen. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den zu nett hat, hat das Leben nett. So einfach ist es. Wir brauchen Jesus, wir brauchen den Sohn. Wir müssen ihn einnehmen als die Medizin gegen unsere Sünden. Er war das stellvertretende Opfer für unsere Schuld. Wir müssen uns ihm anvertrauen, um Kinder Gottes zu werden. Wir müssen ihm nachfolgen, um in der Wahrheit zu leben. Wir müssen ihn trinken, um befriedigt zu werden. Wirklich zufrieden in unserem Herzen. Nach ihm sehnt sich unser Herz. Und darüber kamen seine Jünger und wunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Dennoch sagte niemand, was suchst du oder was redest du mit ihr? Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen. Das war plötzlich alles nicht mehr wichtig. Das irdische Wasser. Und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus, der Messias? Und sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Hier haben wir die erste Evangelistin in der Bibel. Gott sucht Anbeter. Gott hat diese Frau gesucht. Gott sucht auch dich als seinen Anbeter. Wie wirst du antworten? John Piper hat so einen Spruch. Er sagt, Gott wird am meisten verherrlicht in uns, wenn wir am zufriedensten sind in ihm. Bist du zufrieden in Jesus? Trinkst du Wasser, lebendiges Wasser aus der Quelle oder suchst du noch immer vergängliches Wasser aus einer riesigen Zisterne? Versuchst du noch immer das Loch in deinem Herzen mit irdischem Zeug oder Beziehungen zu füllen? Das wird nie funktionieren. Jesus ist die Antwort, wir sind für ihn geschaffen. Und je mehr wir unser Leben um ihn ausrichten, desto zufriedener und erfüllter werden wir werden. Und desto mehr werden wir den Zweck erfüllen, wozu wir geschaffen sind. Und das ist wunderbar und heil, so zu leben. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine unendliche Liebe, Herr. Oft machen wir Menschen unser Leben so kaputt und verrennen uns so sehr und verletzen uns selbst und andere und kommen so an einen Punkt, wo wir selber nur mehr dahin vegetieren und gar nicht mehr wissen, wer es wieder gut machen kann oder ob es jemals wieder gut werden kann. Und ich danke dir, dass du die Antwort bist, Jesus, und dass du uns suchst. Und dass du derjenige bist, der es wieder gut machen kann und uns heilen kann und wieder heil machen kann. Und wir sind so dankbar, Herr, dass wir dich kennen. Ich bitte dich, füll du unser Leben und ich bitte dich, lehre uns, zufrieden zu sein in dir. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.